Politik-Nerds, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Hightech-Agenda, Gigafactories und Hochschul-Governance. Wir übersetzen diese Buzzwords aus der Wissenschaftscommunity einmal ins niedersächsische Hochdeutsch. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom Politik-Nerds-Podcast. Am runden Rundblick-Podcast-Tisch habe ich heute Niedersachsens Minister für Wissenschaft und Kultur zu Gast. Herzlich willkommen, lieber Falko Moors. Schön, dass Sie wieder einmal hier sind.
Ja, vielen Dank.
Herr Minister, zu Beginn muss ich direkt mit einer Falschmeldung aufräumen, die ich selber verzapft habe. Ich habe nämlich im Mai behauptet, Sie wären jetzt der Vorsitzende der Wissenschaftsministerkonferenz. Das ist natürlich Quatsch, denn Sie sind seit Mai Vorsitzender der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz, kurz GWK. Dass das zwei verschiedene Dinge sind, das war mir damals ehrlich gesagt gar nicht so bewusst. Aber vielleicht können wir ja meine Irritation jetzt einmal nutzen, damit Sie uns hier den Unterschied erklären können. Was ist denn, was tut denn die gemeinsame Wissenschaftskonferenz und was unterscheidet die wiederum von der Wissenschaftsministerkonferenz?
Ja, ich glaube, das kann man kurz und schmerzlos sozusagen erklären und aufräumen. Die gemeinsame Wissenschaftskonferenz ist die gemeinsame Konferenz aller Wissenschafts- und FinanzministerInnen des Bundes und aller 16 Länder. Und es geht darum, dass dort quasi die gemeinsamen Bund-Länder-Programme, also all das, was immer durch Bund und Länder gemeinsam finanziert oder ausgestaltet wird, entschieden wird. Das ist sozusagen auch formal geregelt, ist einzigartig, gibt es sonst in anderen Fachbereichen so nicht. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass wir vieles haben, was Länderverantwortung ist, gerade auch im Bereich der Hochschulen, aber natürlich auch der Bund, gerade bei den großen Forschungseinrichtungen, eben ja auch mitverantwortlich und mitfinanzierend ist. Und die WissenschaftsministerInnenkonferenz ist sozusagen in der Vergangenheit immer Teil der Kultusministerkonferenz gewesen, um sozusagen noch verwirrender zu werden, und ist dort immer mit Schule zusammen behandelt worden. Das haben wir jetzt aber dieses Jahr auch getrennt, weil wir auch gesagt haben, das macht einfach Sinn, einen eigenständigen Bereich zu haben, wo nur die WissenschaftsministerInnen zusammen diskutieren können über alles, was eben Hochschulen, Wissenschaft betrifft. Da ist der Bund übrigens auch nur Gast. Also insofern, wir entscheiden, zu welchen Tagesordnungspunkten der Bund da dazukommt. Bei der GWK ist er logischerweise immer mit dabei.
Gut, dass wir das geklärt haben.
Ich hoffe, es war verständlich genug.
Als Sie nun aber im Mai den GWK-Vorsitz übernommen haben für dieses gesamte Jahr, da haben Sie unter anderem als großes Thema ausgegeben die Hightech-Agenda des Bundes. Damals war das nur ein Wort. Inzwischen gibt es dazu einen Kabinettsbeschluss. Es gibt dazu eine Website und eine 50-seitige Broschüre. Aber holen Sie uns doch mal ab, was ist denn diese Hightech-Agenda?
Also die Hightech-Agenda hat ihren Ursprung im Koalitionsvertrag der Großen Koalition, der schwarz-roten Koalition auf Bundesebene. Und ich habe den ja damals auch mitverhandeln dürfen nach der Bundestagswahl. Und es geht darum, dass wir gesagt haben, in welchen Technologiebereichen sehen wir eine dringende Notwendigkeit, dass Deutschland hier mehr investiert, um tatsächlich auch technologisch souveräner, eigenständiger zu werden und einfach auch wettbewerbsfähiger zu werden. Und es geht deswegen ja auch genau in den Bereichen nicht nur darum, Spitzenforschung zu betreiben, darum geht es auch, aber eben nicht nur, sondern auch zu sagen, es geht uns darum, dass das auch in die Anwendung kommen soll. Und damit es jetzt konkret wird, da sind beispielsweise Themen wie die Künstliche Intelligenz dabei, natürlich als ein Megathema, was alles andere mit betrifft. Da geht es aber auch um klimaneutrale Energieerzeugung, es geht um die Zukunft der Mobilität. Also ich glaube, daran sieht man ja auch schon mal, auch mit dem Blick auf Niedersachsen, welche Relevanz das natürlich für uns im Land hat, welche Relevanz das aber natürlich auch für eine Zukunftsfähigkeit Deutschlands hat. Und dem liegt immer der Gedanke zugrunde, dass wenn wir wettbewerbsfähig sein wollen, wenn wir auch teilweise wieder aufholen wollen, muss man ja sagen, zu der Entwicklung mit anderen Ländern, dann müssen wir hier massiv investieren. Und das sozusagen steht als große Idee hinter der Hightech-Agenda, die eben im Koalitionsvertrag so angelegt ist, wo auch schon beschrieben ist, in welchen Themenbereichen das vorangetrieben werden soll. Und vielleicht nochmal daneben stehen aber noch weitere Schlüsselbereiche der Wissenschaft, weil wir auch gesagt haben, es geht auch um Geistes- und Sozialwissenschaften, die sind wichtig, aber auch Dinge wie medizinische Fragen, auch die Raumfahrt, die ja jetzt auch nochmal besonders im Ministeriumsname des Bundes sich ja widerspiegelt, all das sind eben auch weitere zentrale Themen für die Wissenschaftspolitik in Deutschland.
Ja, Sie haben die Raumfahrt angesprochen, die greife ich als erstes mal auf. In der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mal nachgelesen, dass Bayern ja seine eigene Hightech-Agenda schon seit 2019 verfolgt. Und das, was man damals so mitbekommen hat, das war ja Söders Raumfahrtsmission und Bavaria One und alles so ein bisschen veralbert eigentlich. Zumindest kam es in der Öffentlichkeit so an. Ist diese Hightech-Agenda Deutschland jetzt eigentlich eine Übersetzung dieses bayerischen Programms auf das ganze Bundesgebiet?
Nein, das ist es nicht. Wir haben uns wirklich in den Überlegungen, was die Koalitionsverhandlungen damals angeht, davon treiben lassen, dass wir gesagt haben, was brauchen wir in der Wissenschaft an Schwerpunktsetzung, um in der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands voranzukommen. Und da wir sehen, dass wir an zu vielen Stellen eben auch abhängig sind als Europa von anderen Weltregionen, die einfach unzuverlässig sind. Ich glaube, das sieht man natürlich deutlich und ich will das mal vielleicht zuspitzen, dass in der Vergangenheit auch große Teile Deutschlands vielleicht darauf vertraut haben, dass wir billige Energie aus Russland bekommen, billige Waren aus China und billige Sicherheit aus den USA. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr einfach, aber ich glaube, im Großen und Ganzen trifft es schon auch den Kern der Sache. Und da sehen wir aber, all das ist ja ins Wanken gekommen. Wir sehen, dass Russland, würde ich sagen, schon lange einfach kein Partner mehr ist für uns. Er ist inzwischen, das muss man halt wirklich so nennen, ein Gegner unseres Wertesystems, immer deutlicher, immer mehr. Führt Krieg in Europa und auch bei China weiß man natürlich nie, wie verlässlich sind sie am Ende denn tatsächlich, wenn es hart auf hart kommt und sozusagen selbst der Verbündete, ich hätte es mir nicht vorstellen können, USA wird immer fragwürdiger, wie auch eine Verlässlichkeit unter einem, sag ich mal, solchen Präsidenten gegeben ist. Und das macht alleine schon deutlich, wenn wir uns behaupten wollen als Deutschland, und ich würde immer sagen, wir können das nie alleine machen, dafür sind 80 Millionen Menschen zwar viele, aber vielleicht auch deutlich zu wenig, auch was den Markt angeht. In einem weltweiten Maßstab müssen wir europäisch denken und dann müssen wir eben genau in diesen zentralen Technologiebereichen souverän, also eigenständig uns behaupten können. Und das war sozusagen die treibende Idee, die wir hatten, als wir diese Hightech-Agenda auf Bundesebene verhandelt haben.
Sie sagen zentrale Technologiefelder. Sie haben eben auch schon ein paar genannt. Wenn man in diese Hightech-Agenda reinschaut, dann werden da 6 Schlüsseltechnologien ja aufgezählt. Die künstliche Intelligenz, die Quantentechnologie, Mikroelektronik, Biotechnologie, Fusion und klimaneutrale Elektrizitätserzeugung sowie Technologien für klimaneutrale Mobilität. Das erstmal die 6 Schlüsseltechnologien. Dann wiederum gibt es noch 5 strategische Forschungsfelder, so wird es hier genannt. Das ist einmal die Luft- und Raumfahrt, dann die Gesundheitsforschung, die Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Meeres-, Klima- und Nachhaltigkeitsforschung sowie dann eben das weite Feld der Geistes- und Sozialwissenschaften. Das wird da so allgemein genannt, gar nicht spezifischer. Mit welchen dieser Schlüsseltechnologien und Forschungsfelder sind wir denn hier am Forschungsstandort Niedersachsen mit dabei? Sie haben es gerade schon ein bisschen angedeutet. Vielleicht können Sie ein paar Beispiele nennen. Was steuert denn Niedersachsen jetzt schon zu dieser Forschungsagenda bei?
Ja, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte. Ich würde mal vielleicht so ein paar zumindest rausgreifen. Wir sind im Bereich der des Quantencomputings zentraler Akteur in Deutschland. Wir haben jetzt ja auch im Bereich der Exzellenzstrategie genau mit der Leibniz-Universität Hannover, mit der TU Braunschweig zusammen, mit dann auch der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt hier einen genau erfolgreichen Cluster in diesem Bereich der Quantentechnologie, des Quantencomputers erfolgreich eingeworben. Das klingt jetzt natürlich auch erstmal sehr abstrakt. Ich glaube auch, Quantenphysik ist natürlich extrem kompliziert und Quantencomputing auch. Aber worum geht es eigentlich? Wenn man das mal runterbricht, es geht darum, dass ich einfach sehr hochleistungsfähige Rechneroperationen durchführen kann, weil ich sozusagen eben nicht in Einsen und Nullen nur rechne, sondern auch in vielen Zuständen quasi parallel rechnen kann. Und damit kann ich einfach sehr größere Datenmengen sehr viel schneller, sehr viel komplexer verarbeiten. Und das greift aber auch beispielsweise in den Sicherheitsbereich rein, weil ich damit natürlich in der Lage bin, auch Passwörter, Verschlüsselung sozusagen zu knacken. Wenn quasi die, ich sage jetzt mal, dunkle Seite damit schneller ist als die gute Seite beim Verschlüsseln, dann haben wir natürlich auch in der Sicherheit ein Problem. Und insofern sieht man da mal als ein Beispiel auch, wie groß die Relevanz ist. Es geht aber auch um Genauigkeit, indem wir damit sehr viel genauere Uhren haben können. Indem wir damit, das klingt jetzt auch erstmal so, warum brauche ich das eigentlich ja noch Atomuhren? Aber ich kann damit einfach auch das Erdfeld anders vermessen. Weil auch da, Einstein hatte recht, dass eben hier viele der Grundlagen, die wir in der Quantenphysik, in der Quanten Computing-Technologie im Nutzen auf Einstein basieren. Und insofern kann man damit einfach komplexeste Verfahren bemessen. So, das ist eins, wo wir in Niedersachsen extrem erfolgreich sind. Wir sind auch in der Raumfahrt durchaus bemerkenswert dabei. Wir haben den großen Forschungsflughafen in Braunschweig, wo es jetzt eher um die Luftfahrt natürlich geht. Wir haben beispielsweise in Traun beim DLR etwas, wo es um Satelliten geht, auch im Sicherheitsbereich hochrelevant. Und so kann man weitermachen. Mobilität, glaube ich, liegt auf der Hand. Batterieforschung gerade in und um Braunschweig ein Riesenthema. Energieerzeugung, wir sind im Bereich Windenergie, Spitze, auch was die Forschung angeht, gerade im Nordwesten. Und so, glaube ich, kann man sehr, sehr vieles runterbrechen, wo man sagt, wir haben vielleicht jetzt nicht überall in Niedersachsen etwas, wo wir sagen, da müssen wir ganz vorne auch bei der Hightech-Agenda mit dabei sein. Gibt ja auch ein bisschen andere Bundesländer. Aber es gibt eben ganz viele Bereiche, wo wir gut aufgestellt sind und wo wir schon eben auch schauen, dass wir partizipieren werden. Und vielleicht ein letztes Beispiel auch, wir haben gerade KI-Nachwuchsgruppen in Niedersachsen gefördert mit der Volkswagen-Stiftung zusammen, wo es genau darum geht, jetzt nicht KI als Technologie einfach nur zu denken, sondern zu sagen, wo sind wir gut. Und das sind wir beispielsweise auch in der Medizin und deswegen genau auch hier diesen Schulterschluss zwischen Medizin und KI zum Beispiel zu verstärken. Also man sieht, wir haben da sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte und das kommt ja nicht von ungefähr, weil das ist unsere Überzeugung, ist auf Bundesebene sein das zentrale Thema. Heißt natürlich auch, dass wir uns in Niedersachsen ja auch schon diese Gedanken gemacht haben und eben auch schauen, wo wir gut sind und wo wir noch besser werden wollen.
Das ist jetzt eine sehr deutliche politische Bewertung. Wo muss die Wissenschaft hingehen? Es ist sehr anwendungsorientiert, auch aus bestimmten Krisenszenarien gedacht. Wie passt das denn für Sie zusammen mit der Maxime der Wissenschaftsfreiheit? Wenn ich es vergleiche mit der Exzellenzstrategie, da ist es ja ein von der Wissenschaft auch selbst mitbetriebenes Verfahren der Auswahl. Was ist Exzellenz? Was wird weiter gefördert? Wird das bei der Hightech-Agenda denn genauso sein oder ist es hier schon ein deutlicherer Eingriff der Politik in die Forschungsrichtung?
Naja, also ich glaube, das kann man, glaube ich, nicht ganz so in einem Topf miteinander vermischen. Vielleicht nochmal sortiert. Die Freiheit der Wissenschaft ist ja im Grundgesetz auch normiert und bezieht sich ja im ganz Wesentlichen und ich finde auch total notwendigerweise darauf, dass wir als Politik vor allem auch nicht sagen, was ganz konkret erforscht werden muss oder auch nicht darf. Also auch das ist ja die Gegenseite sozusagen davon, dass wir auch nicht sagen, woran beispielsweise nicht geforscht werden dürfte. Und wir sagen ja vor allem auch nicht, was dabei rauskommen muss als Politik. Das wäre auch fatal. Also ich kann ja bei den meisten Dingen, die ich gerade aufgezählt habe, wahrscheinlich sogar bei allen, logischerweise nicht besser beantworten, was das richtige Ergebnis ist, als all die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die genau dort ihre große Exzellenz haben. Insofern ist das sozusagen auch von der Wissenschaftsfreiheit dann mit auch abgesichert, dass wir uns dort als Politik nicht mit einmischen dürfen. Aber, und das ist ja jetzt quasi das, was wir mit der Hightech-Agenda tun, trotzdem hat natürlich auch Deutschland und damit sozusagen auch die demokratisch legitimierten Organe wie die Parlamente, wie die Regierung natürlich auch eine Berechtigung zu sagen, hier sehen wir den Bedarf, nehmen wir das Thema eben auch Veränderung in der Mobilität, hier sehen wir den Bedarf, dass hier geforscht wird, weil wir sehen, dass wir eben eine Klimaneutralität in der Mobilität erreichen wollen. Wir haben hier eine große industrielle Stärke bei uns in Niedersachsen, gerade natürlich, wenn ich an und um Volkswagen und die Zulieferer denke und insofern ist es ja auch total legitim zu sagen, wir haben ja ein Interesse, diese wirtschaftliche Stärke nicht nur heute, sondern auch in 10 Jahren zu haben. Und deswegen wollen wir dann eben auch, dass in diesem Bereich Forschung intensiviert wird. Und das tun wir, indem wir dann anreizen, eben auch mit besonderen Forschungsförderprogrammen und Projekten, damit beispielsweise hier geforscht wird. Und das ist aber wichtig, wir haben ja auch die Grundbudgets der Universitäten, der Hochschulen, der HWs, also auch, wo wir ja nicht sagen, das muss exakt dafür verwendet werden, sondern da sind ja auch die Freiheitsgrade. Es gibt beides, das schließt hier nicht aus und ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, das so, sag ich mal, differenziert auch zu beleuchten.
Jetzt im Herbst möchte der Bund gemeinsam mit den Ländern sowie anderen Akteuren aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft den weiteren Fahrplan für die Hightech-Agenda festlegen. Wie soll das denn geschehen und welche Rolle werden Sie dabei spielen?
Also es ist so, dass bei der Hightech-Agenda schon, und das finde ich ist sehr gut, also da muss ich wirklich sagen, hat auch die Bundesregierung, finde ich, eine gute Arbeit gemacht, weil sie immer schon sehr klar gesagt hat, was wollen wir ungefähr erreichen, woran wollen wir uns auch messen lassen am Ende und wie ist der Pfad im Großen und Ganzen dahin. Das finde ich erstmal gut, weil das macht es auch konkret. Also dass man nicht nur irgendwie sagt, naja, das Thema finde ich jetzt wichtig und dann gucken wir mal, was passiert, sondern dass man das Ganze schon, finde ich, auch konsequent verfolgt. Das ist ja aber noch nicht am Ende damit getan, dass ich sage, wo will ich hin? Sondern da muss ich immer, und das erwarte ich auch von Politik, dass ich einen Weg beschreibe. Also ich finde, nur ein Ziel zu benennen, ohne den Weg irgendwie dann auch, sag mal, Stück für Stück eben auch zu entwickeln, wäre mir einfach zu wenig. Und deswegen ist es gut, dass die Bundesregierung hier, dass die Bundesministerin Doro Bär gesagt hat, wir wollen jetzt zusammen mit Ländern eine Steuerungsgruppe aufbauen. Da werde ich, weil ich die SPD-LandesministerInnen koordiniere im Bereich der Wissenschaft, mit Sicherheit eben auch eine Rolle spielen, mit anderen Ländern dann auch zusammen. Da wird es eine kleine Gruppe geben, die das eben quasi mit steuert, wie es da auch weitergeht. Und dann ist natürlich auch der Gedanke, dass es zu all den spezifischen Themen natürlich nochmal auch eine weitere Ausarbeitung gibt. Und ich glaube, das wird uns einfach helfen, diese Idee, die ich ja eben immer schon beschrieben habe, diese technologische Souveränität, diesen Fortschritt hier zu betreiben, dann auch ganz konkret sozusagen in weitere Schritte umzusetzen. Und da wird es natürlich auch darum gehen, wie viel Geld werden in einzelnen Themenbereichen hoffentlich zur Verfügung gestellt. Das entscheidet natürlich am Ende der Haushaltsgesetzgeber des Bundes, also der Deutsche Bundestag. Aber der tut das natürlich auch nicht im luftleeren Raum, sondern eben ja auf Grundlage von Empfehlungen. Und all sowas soll da eben auch mit einer Rolle spielen.
Ein erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es ja auch, mindestens eine Gigafactory hier in Deutschland zu bauen. Was ist denn eine Gigafactory und warum brauchen wir die?
Ja, da geht es um einen sozusagen Wettbewerb, der von der EU-Kommission auch jetzt ins Leben gerufen wurde, um zu sagen, wir wollen eben solche Gigafactories, also sehr hochleistungsfähige KI-Rechenzentren, so würde ich es jetzt einfach mal auch sehr umgangssprachlich beschreiben, aufbauen, weil natürlich klar ist, dass dort, wo eben Technologie vorhanden ist, ich komme wieder auf das Thema der Souveränität zurück, wir dann eben ja auch nicht abhängig von anderen Rechenzentren auf der Welt, diesen Hochleistungs- und Höchstleistungsrechenzentren eben auch sind. Wir haben auch heute schon Hochleistungsrechenzentren verteilt in Deutschland, aber jetzt nochmal natürlich in dieser Dimension. Da wird man sehen, wie wir damit umgehen. Wir sind ja auch jetzt schon in diesen Höchstleistungsrechenzentren als Niedersachsen mit beteiligt, also gerade auch über die Universität Göttingen dort sehr präsent. Die spielen auch eine große Rolle, beispielsweise im Bereich von KI in der Medizin. Also insofern, die sind da sehr aktiv in Kooperation mit anderen. Da wird natürlich eben auch geschaut, will man sich in einen solchen Wettbewerb gemeinsam begeben und wo sind dann geeignete Standorte dafür? Insofern, ich glaube, wenn man in einem Wettbewerb erfolgreich sein will, dann muss man am Ende gemeinsam Kräfte bündeln, gucken, wie hat man die besten Chancen. Und ja, da sind wir im Gespräch auch mit anderen Ländern, wie wir uns vielleicht gemeinsam aufstellen. Ich glaube, es ist auch gut, wenn man Erfolg haben will, dass man nicht versucht, alleine nur unterwegs zu sein. Dann ist man zwar manchmal vielleicht schneller, aber am Ende nicht erfolgreich. Und insofern, glaube ich, ist es gut, dass wir Kräfte bündeln.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja bei diesen Gigafactories eine Idee auch, dass sich dann drumherum eine gewisse Infrastruktur ansammelt, also bestimmte Forschungseinrichtungen, vielleicht auch ein bisschen Industrie, die dazu passt. Ist die Idee hinter der Gigafactory in Deutschland, dass man ein deutsches Silicon Valley gründen wird, dass sowas hier entsteht?
Ja, das weiß ich jetzt. Also ich glaube, das Bild würde ich jetzt so ohne weiteres erstmal nicht teilen, weil das nicht am Ende auch von einer Gigafactory irgendwie abhängt, sondern da geht es ja um ganz andere auch Ökosysteme und Strukturen. Und ich glaube, da gibt es ja auch schon einfach vorhandene Ökosysteme. Aber vollkommen richtig ist natürlich, dass das Vorhandensein einer solchen Infrastruktur in Deutschland natürlich auch heißen würde, dass sich Industrie, Forschung drumherum ansiedelt. Wir diskutieren aber auch einen anderen Einsatz oder Ansatz, muss man sagen, weil wir auch darüber diskutieren, dass man für viele Anwendungen natürlich eigentlich Echtzeitverarbeitung braucht. Das heißt, das erreiche ich natürlich selbst mit Glasfasertechnologie, habe ich natürlich einen Übertragungsversatz von Daten über größere Entfernungen. Und deswegen diskutieren und schauen wir auch, ob es nicht sowas wie eine Edge-AI geben soll, also sozusagen dezentrale, kleinere Einheiten, die eben dicht bei sind, wo beispielsweise auch medizinische Anwendungen, ist wieder so ein Beispiel, wo, glaube ich, sehr klar ist, dass es um, sag ich mal, Millisekunden geht, wenn ich operiere und dafür KI anwende, dann kann ich nicht irgendwie einen Versatz haben. Und insofern wird es am Ende nicht nur darum gehen, habe ich zentrale Infrastruktur, sondern es wird auch dezentrale Infrastrukturen brauchen. Und deswegen, glaube ich, ist es auch nicht so am Ende, es gibt diesen einen Ort und da gibt es das Valley drumherum und da gruppiert sich alles, sondern es wird schon auch dezentraler, auch in Deutschland in Zukunft sein.
Kommen wir mal auf die niedersächsische Ebene. Sie haben im Ausschuss für Wissenschaft und Kultur des Niedersächsischen Landtags Ihren Etatansatz vorgestellt. Und wenn man nun die Pressemitteilung Ihres Hauses zuletzt gesehen hat, dann konnte man ja den Eindruck gewinnen, da ist sehr viel in Bewegung bei Ihnen. Tatsächlich ist der Ansatz gar nicht so viel größer geworden. Aber erzählen Sie doch mal, wo werden Sie im kommenden Jahr Schwerpunkte setzen?
Also ich glaube, wenn man jetzt mal erstmal zahlenmäßig drauf guckt, sind die ganz großen Schwerpunkte im Baubereich. Und insofern finden Sie das jetzt auch so ohne weiteres nicht einfach in dem Einzelplan wieder für den Wissenschaftsbereich, weil das natürlich auch eben zentral zur Verfügung gestellt oder beispielsweise in Sondervermögen dann eingespeist wird. Und wenn ich da mal konkret werde, dann sind die größten Dinge, dass wir im Bereich der Medizinischen Hochschule Hannover und auch in der Unimedizin in Göttingen die nächsten Bauabschnitte anschieben. Wir haben ja dort jetzt schon jeweils 1 Milliarde, also richtig, richtig viel Geld, die wir in die neue Aufstellung, in den Neubau der Krankenversorgung investieren, jeweils 1 Milliarde. Und jetzt geht es darum, den nächsten Bauabschnitten weiterzumachen. Wir sind damit in der Lage, zum Beispiel hier in Hannover das Eltern-Kind-Zentrum zu realisieren. Ich glaube, wer die Kinderstation auch auf der MHH kennt, und ich war von jetzt sozusagen gerechnet vielleicht von einer Dreiviertelstunde auf der Kinderintensivstation der MHH, und wenn man dort sieht, welche großartige Arbeit unter auch durchaus baulich herausfordernden Rahmenbedingungen manchmal realisiert werden muss, dann glaube ich, ist ganz offensichtlich, dass der Sanierungsbedarf hier einfach riesig ist, und deswegen machen wir auch so viel Tempo, was den Neubau angeht. Wir haben sehr viel Energie in dieser Wahlperiode darauf verwendet, schneller zu werden. Wir haben jetzt schon ordentlich Zeit eingespart. Wir sind in Hannover ungefähr 1 Jahr schneller als noch geplant. Wir sind in Göttingen sogar 5 Jahre schneller in manchen Bereichen als geplant. Und wenn wir jetzt quasi die nächsten Bauabschnitte einleiten können, dann haben wir hier wieder weitere Jahre gewonnen. Also das ist investiv natürlich etwas Großes. Dann werden wir 500 Millionen Euro auch in den allgemeinen Hochschulbau geben, weil wir sehen, dass der Sanierungsbedarf an den Hochschulen in Niedersachsen einfach enorm ist, seit vielen, vielen Jahren. Und wir müssen ja einfach auch einen Schritt nach vorne machen. Insofern nutzen wir einfach auch die Möglichkeiten, die uns ja jetzt aus dem Sondervermögen, aus den Grundgesetzänderungen des Bundes endlich und richtigerweise ermöglicht wurden, nutzen wir genau für diese Investitionen. Und ich finde, es sind auch echte Investitionen in die Bildung, in die Zukunftsfähigkeit des Landes zu investieren, heißt eben auch, das zahlt sich zurück. Und dann ist es auch okay, dass man dafür eben auch aus meiner Überzeugung Schulden aufnehmen muss, weil ich in Zukunft dann aber auch einen Rückfluss an Geld durch Innovation, durch Wirtschaftsleistung wieder ermögliche, die mir dann ja auch helfen, in Zukunft Geld zu haben als Land. Insofern sind das so die ganz großen Dinge. Es gibt aber auch andere Bereiche. Wir werden zum Beispiel endlich in Niedersachsen einen Pflegestudiengang aufbauen. Die meisten Bundesländer haben das. Niedersachsen hat das noch nicht, obwohl es die Diskussion schon seit einigen Jahren gibt. Das ist etwas, wo wir jetzt vorankommen werden. Und wir werden auch im Kulturbereich sowohl investieren, als auch in der Fläche in die Kulturangebote des Landes investieren können und eben auch, was Zuschüsse in die laufenden Kosten angeht, das eine oder andere eben mit ermöglichen. Also es ist sozusagen auf der einen Seite Investitionen in die Zukunftsfähigkeit. Es sind dann auch weitere Möglichkeiten für die Kultur und vielleicht auch zu guter Letzt nochmal nicht zu unterschätzen, würde ich sagen, dass wir auch das Budget der Landeszentrale für politische Bildung verdoppeln wollen, wenn der Landtag am Ende diesem Entwurf der Landesregierung auch so zustimmt, weil wir sagen, gerade die Frage von Medienkompetenz, also den Umgang mit Informationen, das Erkennen von Fake News, politische Bildung in seiner ganzen Breite ist für uns die Überlebensfrage als Demokratie. Und deswegen glaube ich, wenn man so eine Linie durch den ganzen Haushalt des MWKs sehen möchte, und ich tue das, dann glaube ich, ist da, wir investieren in die Zukunftsfähigkeit, in die Zukunftsfestigkeit unseres Landes und unserer Demokratie. Und damit, glaube ich, ist das ein wirklich guter Haushalt, der sich sehen lassen kann.
Niedersachsens Wissenschaftslandschaft profitiert ja nicht nur von dem normalen Haushalt, sondern auch noch von Zukunft Niedersachsen, von dem Geld, das über die Dividende aus der landeseigenen VW-Aktien kommt. Zuletzt gab es da sehr viel Geld durch den Porsche-Börsengang, eine Sonderdividende, von der die Wissenschaftslandschaft hier sehr profitieren konnte. Aber was ist denn, wenn dieses Geld aufgebraucht ist? Wird dann die Forschungslandschaft in Niedersachsen hart aufschlagen?
Nein, also wir wissen und alle Beteiligte wissen, dass, um das jetzt mal salopp zu sagen, Porsche ja nur einmal an die Börse gehen konnte und dass dieser Betrag auch nur einmal zur Verfügung stand. Deswegen haben wir eben auch ganz gezielt gesagt, wir wollen dieses Geld so einsetzen, dass es langfristig Wirkung erzielt, auch wenn wir es nur einmal haben. Und deswegen investieren wir damit zum Beispiel sehr stark in die Digitalisierung der Hochschulen, auch Digitalisierung der Forschung. Ich hatte vorhin ja schon kurz erwähnt, dass wir eben auch diese KI-Gruppen jetzt aufgebaut haben oder gefördert haben und weiter fördern werden. Insofern sind das so Dinge, wo man sieht, das machen wir aus dem Geld, was einmal jetzt quasi kam, um aber langfristig eine positive Wirkung damit zu erzielen. Oder wir haben auch, glaube ich, einmalig in dieser Größenordnung gesagt, dass wir für die Strategiefähigkeit der Hochschulen bereit sind, 265 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Und wir haben den Hochschulen quasi die Aufgabe gegeben, wie seid ihr eigentlich in Zukunft besser aufgestellt als heute? Beschreibt uns mal diesen Zielzustand und sagt, was braucht ihr dann dafür, um diesen Zustand zu erreichen? Und das sind in Summe eben 265 Millionen Euro, denen wir unseren Hochschulen geben, um die nächsten Jahre sich sozusagen zukunftsfester aufzustellen. Also auch etwas, wo wir gesagt haben, wir haben einmal viel Geld. Wir wissen, das wird nicht von Dauer sein. Wir wollen aber unser Wissenschaftssystem so aufstellen, dass es in Zukunft besser ist. Und dafür nutzen wir quasi diese einmalige Chance des Geldes. Und das ist von allen Hochschulen angenommen worden. Alle haben einen Antrag eingereicht. Alle werden gefördert in unterschiedlicher Höhe, weil wir das haben auch unabhängig begutachten lassen. Also nicht einfach gesagt haben, alle kriegen gleich Gießkanne und so ist das dann, sondern wirklich Experten haben drauf gucken lassen, wie gut sind eigentlich diese Strategiepläne. Und das ist so ein Beispiel, wie wir dann eben auch sagen, wenn es einmalige Chancen gibt, dann muss man die auch einmalig nutzen. Und wir haben natürlich auch weiter jedes Jahr Geld, was wir über die Volkswagen Stiftung dann eben verteilen können. Aber das wird natürlich weniger werden. Und auch darauf sind wir aber eingestellt. Wir gucken ja auch immer so ein bisschen schon über die nächsten Jahre auch hinweg, mit was rechnen wir da ungefähr und probieren schon entsprechend zu steuern. Also wir sind da, glaube ich, schon sehr viel mit Augenmaß unterwegs und haben trotzdem diese Chance, die jetzt da war, für die Zukunftsfähigkeit Niedersachsens klug genutzt.
Das Geld wird auch genutzt für ein Förderprogramm, das kluge Köpfe anlocken soll. Jetzt macht die Bundesregierung, jetzt macht Bundesforschungsministerin Dorothee Bär ihr eigenes Köpfe-Förderprogramm. 1000 Köpfe plus wird es, glaube ich, genannt. Brauchen wir dann unser niedersächsisches Köpfe-Förderprogramm nicht mehr?
Doch, wir brauchen das. Aber vielleicht kurz zu den beiden Programmen auch. Das Programm der Bundesregierung kommt auch aus dem Koalitionsvertrag. Das haben wir da auch mit aufgenommen. Natürlich auch gerade im Blick mit, wir haben ja vorhin viel über die Hightech-Agenda, über die Schlüsseltechnologien gesprochen, dass wir da auch einfach wettbewerbsfähiger sein müssen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen eben auch hier in Deutschland die Perspektiven stärken für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die aus dem Ausland vielleicht zurückkommen wollen, sind ja viele Deutsche im Ausland, oder auch ausländische Spitzenkräfte, oder aber natürlich auch aus Deutschland heraus den Nachwuchskräften Perspektiven geben wollen. Das macht die Bundesebene über bestehende Programme, indem sie da mehr Geld reingibt. Das ist auch gut, weil wir damit eben vermeiden, dass wir zusätzliche Programme, zusätzliche Bürokratie, zusätzliche Verfahren aufbauen, sondern wir haben mit der Bundesministerin besprochen, dass wir das lieber in bestehende Programme, Alexander von Humboldt Stiftung, Deutscher Akademischer Austauschdienst und Ähnliches investieren, weil wir da einfach schnell handlungsfähig sind. Ich finde, das ist klug, das ist eine gute Entscheidung, die dort auch getroffen wurde. Das ersetzt aber nicht unser Programm in Niedersachsen. Weil unser Programm in Niedersachsen zielt darauf ab, dass wir die richtigen Leute nach Niedersachsen bekommen oder dass wir eben die richtigen Leute hier halten. Und da haben wir jetzt in den letzten Jahren, seit es dieses Programm gibt, rund 90 Millionen Euro als Niedersachsen für aufgewendet. Und das muss man sich aber so vorstellen, dass wir damit nicht zum Beispiel das Gehalt von jemandem einfach aufbessern. Das machen wir nicht. Sondern wir sagen, wenn du zum Beispiel zu uns kommen möchtest und wir wollen dich unbedingt haben, welche Infrastruktur brauchst du? Und so haben wir zum Beispiel auch darüber einzigartige technische Geräte an unseren Unikliniken ermöglicht, die so weltweit zu diesem Zeitpunkt einmalig waren und auch so in Deutschland kein zweites Mal aktuell stehen und haben damit natürlich auch die Top-Wissenschaftler überzeugt zu sagen, nein, dann bleibe ich hier. Und zwar, wenn man das jetzt so konkret macht, um am Ende auch in der Patientenversorgung die bestmögliche Medizin anzubieten, die Forschung so voranzutreiben. Und so machen wir das aber auch eben außerhalb der Medizin in den anderen Hochschulen, also Unis oder HAWs, und sind damit sehr erfolgreich. Ja, ich glaube, das ist ein echter Standortvorteil von Niedersachsen und die anderen Bundesländer beneiden uns, muss man eindeutig sagen. Und trotzdem dieser Gedanke sozusagen über solche Rahmenbedingungen die richtigen Köpfe anzulocken, war schon auch ein bisschen Blaupause, wenn dann am Ende jetzt auch richtigerweise anders umgesetzt, aber ein bisschen Blaupause für die Bundesebene zu sagen, sowas wie 1000 Köpfe plus ist richtig, wenn wir die richtigen Leute holen wollen, dann müssen wir eben an den Rahmenbedingungen arbeiten. Und ja, insofern ist es doch gut, wenn andere mal von Niedersachsen lernen.
Rahmenbedingungen sind nochmal ein gutes Stichwort. Es gibt ein kleines Problem an Niedersachsens Hochschulen in den Führungsetagen. In den vergangenen Monaten konnten wir feststellen, dass es da an verschiedenen Standorten ein bisschen hapert. In einem Pressegespräch hat Professor Dr. Michael Bruno Klein, der neue Generalsekretär der Wissenschaftlichen Kommission Niedersachsen, gesagt, es gibt Standorte, da liegt es nicht an der wissenschaftlichen Qualität, sondern an den Strukturen, dass es nicht gut läuft. Wir denken da natürlich zuallererst an die Uni Göttingen, aber auch an der Uni Vechta gab es Probleme mit dem Präsidenten. Es hat sich sehr deutlich gezeigt, dass es ein Präsident ja auch sehr schwer haben kann, wenn der Senat nicht so möchte wie er bzw. wie Sie. Wollen Sie daran, an diese Strukturen?
Also ich glaube, man muss mal zunächst sagen, dass die drei Fälle, über die dann in Niedersachsen auch gesprochen wird, glaube ich, erstmal für sich genommen sehr unterschiedlich sind oder waren und jetzt, glaube ich, auch daraus nicht auf ein ganz grundsätzliches Problem für Niedersachsen insgesamt geschlossen werden kann. Das finde ich, muss man mal sehen, wir haben 20 Hochschulen in Niedersachsen. Wir haben jetzt tatsächlich ziemlich geballt an drei Hochschulen, also die zwei von Ihnen genannten und an der Hochschule für Musik, Theater und Medien hier in Hannover. Aber drei unterschiedliche Situationen. Aber alle drei, muss man sagen, sind inzwischen wieder auf einem guten Weg. Das heißt, wir haben dort ja auch durchaus dann in schmerzhaften Diskussionen. Das ist dann manchmal eben auch so, wenn es schwierig ist. Und die Hochschulen sind ja auch für sich genommen erstmal unabhängig und autonom und haben da jetzt für alle drei, glaube ich, im intensiven Dialog mit den Hochschulen gute Lösungen gefunden. Aber wir sagen eben auch, und es knüpft ein bisschen an Dinge an, die ich auch schon erwähnt habe, dass auch in Zukunft natürlich Hochschulen sich verändern müssen. Das ist wie jedes Unternehmen, egal welcher Größe, werde ich ja immer überlegen müssen, meine Stärke von heute ist ja nicht automatisch meine Stärke von morgen, sondern da werden andere Dinge von mir erwartet und dann muss ich mich anders aufstellen. Und das ist, glaube ich, gerade eine Herausforderung auch für sehr große, sehr komplexe Hochschulen, hier Veränderungen mit einzuleiten. Und deswegen gibt es da auch verschiedene Aspekte, wo wir sagen, wir wollen quasi die Strategiefähigkeit dann eben auch stärken. Und insofern sind wir hier an so ein paar Aspekten dran, was das niedersächsische Hochschulgesetz angeht, hier eben für die Strategiefähigkeit nochmal zu sorgen, indem beispielsweise, so ist auch unser Gedanke, eine Präsidentin, Präsident in sehr strategischen Ausrichtungsfragen nochmal stärker vielleicht auch, sag ich mal, eine Linie vorgeben kann. Und wir schauen eben auch gerade intensiv da rein, haben uns alle Länder angeschaut, wie sind beispielsweise auch Regeln für Abwahl, um das dann auch sehr konkret zu machen und haben geguckt, wie ist das in anderen Bundesländern geregelt, sodass es aus unserer Auffassung dann ja auch am Ende logischerweise verfassungskonform ist, weil auch da kommt wieder die grundgesetzlich garantierte Wissenschaftsfreiheit, also Autonomie auch der Hochschulen mit dazu. Und da diskutieren wir jetzt mit den Beteiligten, natürlich auch mit den regierungstragenden Fraktionen, wie wir das ausgestalten. Aber auch das wird etwas sein, wo nach meiner Auffassung auch eine Veränderung ganz gut sein kann.
Das wird am Ende bedeuten, dass das Hochschulgesetz angepasst werden soll?
Ganz genau. Also wir sind so, dass wir im Moment auch schon unsere Vorschläge für Formulierungen im Ministerium abgestimmt und fertig haben und das jetzt eben mit allen weiteren Ressorts, mit den weiteren Beteiligten natürlich diskutieren und es dann eben auch hoffentlich bald dem Landtag übersenden können. Und das hängt natürlich von den weiteren Gesprächen jetzt auch vorher ab. Aber ja, es wird eine Reform des Hochschulgesetzes geben und da werden genau solche Fragen mit drin sein. Da werden aber auch Dinge drin sein, um unsere Hochschulen ein bisschen flexibler zu machen, wenn es darum geht, dass wir bei Berufungen schneller werden, dass Studiengänge schneller angepasst werden. Wir haben im Moment eine Phase bundesweit von rückläufigen Studierendenzahlen. Wir sehen aber auch in den Prognosen, dass wir davon ausgehen, so ab 27, 28 wird es wieder mehr Anfänger, Studienanfängerinnen und Anfänger geben, weil dann einfach, wir sehen jetzt ja in den Schülerzahlen, einfach die Zahlen wieder steigen. Und insofern wollen wir uns natürlich auch so aufstellen, dass wir dann ein gutes, attraktives Studienprogramm haben, was einfach noch besser ist als heute. Und insofern werden auch das Aspekte sein, die wir in dem Hochschulgesetz aufgreifen. Also auch mehr Flexibilität, weniger Regulierung, weniger Bürokratie, sondern eben mehr Freiheitsgrade dann auch für die Beteiligten. Ich glaube, das ist notwendig, damit einfach alle schneller sein können, bessere Programme entwickeln. Und genau, das sind so verschiedene Aspekte, die wir im Hochschulgesetz dann auch anpassen wollen.
Sie haben die rückläufigen Studierendenzahlen angesprochen. Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, wenn Sie sagen, Perspektive ist 27, 28, das ist ja nicht mehr so lange hin, dann geht es jetzt eher darum, dass wir da so eine Durststrecke überwinden müssen. Dann wird es schon wieder voll an den Hochschulen. Denn ehrlich gesagt, war es jetzt aktuell auch schon ziemlich leer. Nach alten Regelungen hätte man eigentlich schon den einen oder anderen Studiengang einstellen müssen, der jetzt dann aber doch noch weiterlaufen konnte.
Ja, es ist schon so, dass die Hochschulen ja auch jetzt schon ihr Programm ein bisschen anpassen. Und wir wollen den Hochschulen hier auch mehr Flexibilität ermöglichen, was zum Beispiel die Steuerung von Ressourcen angeht. Also vielleicht als klassischer Fall könnte man sagen, Mathe, ein besonders herausforderndes Fach in vielen Studienbereichen, dann fange ich an, da mehr Ressourcen reinzusteuern und will den Studienerfolg damit verbessern, damit ich am Ende diejenigen, die Maschinenbau, um jetzt mal sehr klassisch zu bleiben, studieren, zu einem möglichst guten Erfolg dann auch das Studium durchzubringen, also auch hier Flexibilität geben zum Umsteuern. Und das kann ich natürlich tun, wenn ich vielleicht an anderen Stellen ein bisschen Kapazitäten frei habe. Aber eben jetzt auch schon darauf einzustellen, dass dann zumindest mehr Studienanfängerinnen und Anfänger ab so ungefähr 27, 28 auf uns zukommen. Das ist aber alles auch kein Selbstläufer, das muss man sagen. Wir sehen, dass sich viele junge Menschen insbesondere für die großen Ballungszentren, also gerade Hamburg, Berlin, München, entscheiden. Und das, obwohl es da vielleicht besonders teuer ist, obwohl vielleicht auch bei uns das Angebot an Hochschulen qualitativ viel besser ist. Und insofern wollen wir natürlich auch hier einfach durch Flexibilität, durch mehr Sichtbarkeit dann auch dafür sorgen, dass sie noch mehr dafür entscheiden, in Niedersachsen zu bleiben oder nach Niedersachsen zu kommen. Und da helfen, glaube ich, genau solche Anpassungen im Gesetz, die am Ende ja kein Selbstzweck sind, sondern alle dazu dienen sollen, dass die Hochschulen sich einfach besser aufstellen können, weil darum geht's ja.
Wir warten gespannt auf den Gesetzentwurf und behalten das weiterhin im Blick. Bis hierher vielen Dank, Herr Minister Mors.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.